Jetzt geht's. Alle. Leichte Schläge auf den Hinterkopf fördern das Denkvermögen. Ja, wir haben heute Morgen schon über Glauben und Glaubensbekenntnisse gehört. Das macht sich gut, weil der Predigttext, der für den heutigen Sonntag empfohlen wurde oder in Losung vorgeschlagen ist, führt uns zum Hebräerbrief. Und da geht es auch um Glauben. Dankeschön, Gertrud. Hebräer 11, die Verse 8 bis 11, die ich jetzt gleich vorlese. Und ich habe da die Überschrift als Thema gewählt: Glaube, Glauben und Gehorsam. Ich lese zunächst einmal den Text aus Hebräer 11. Ich nehme noch den Vers 6 dazu. Das ist sowas wie ein Schlüsselvers. Ich nehme an, wir kennen das 11. Kapitel vom Hebräerbrief, haben das oft gelesen. Da geht es im ganzen Kapitel eigentlich um Glauben, um Vorbilder, die den Glauben gelebt haben. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm, nämlich Gott, wohlzugefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Und von Vers 8 weiter. Durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam, auszuziehen an den Ort, den er zum Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er komme. Durch Glauben siedelte er sich im Land der Verheißung an, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er erwartete die Stadt, die Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Durch Glauben empfing er auch mit Sarah Kraft, Nachkommenschaft zu zeugen, und zwar über die geeignete Zeit des Alters hinaus, weil er den für treu achtete, der die Verheißung gegeben hat. Vor 4 Wochen habe ich ja auch hier schon über Abraham gepredigt. Und ich sagte damals schon, das Leben vom Abraham ist so vielfältig, dass man immer wieder unter einem anderen Gesichtspunkt da hineinleuchten kann und sehr viel lernen kann. Abraham ist unbestritten, glaube ich, ein Gesegneter gewesen. Hab mir die Frage gestellt, war Abraham gesegnet, weil er glaubte und weil er gehorsam war? Oder fiel es ihm leichter zu gehorchen und zu glauben, weil er so gesegnet war? Ich denke, über diese Frage werden wir vielleicht noch eine Antwort finden heute im Laufe der Predigt. Ist euch schon einmal aufgefallen, wie oft wir Gott um Segen bitten? Persönlich und auch für andere. Ich hörte mal in einer Predigt diesen Satz und den fand ich so treffend. Segnen, das ist Gottes Zuständigkeit. Unser Part ist gehorchen. In Lukas 6, Vers 46 heißt es, da sagte Herr Jesus: Was heißet ihr mich aber Herr, Herr, und tut nicht, was ich euch sage? Ist euch das schon mal aufgefallen, dass Glaube und Gehorsam ganz eng zusammengehören? Das ist sowas wie siamesische Zwillinge. Die gehören zusammen. Und es ist schwierig, die zu trennen. Glaube ohne Gehorsam ist so etwas wie ein Hirngespinst, glaube ich. Man denkt sich irgendwas aus und dann sagt man, das glaube ich. Und umgekehrt, Gehorsam ohne eine Vision, ohne ein Ziel zu haben, das kann sehr anstrengend sein, das kann ja sogar erniedrigend sein, das kann menschenunwürdig sein. Wenn wir an die diktatorischen Staaten denken, die wir zum Teil ja auch miterlebt haben, wo absoluter Gehorsam gefordert wurde, ohne zu denken, einfach tun, weil ich es gesagt habe. Das ist schrecklich. ich weiß nicht, ist schon ein bisschen länger her, als wir unsere Kinder erzogen haben. Aber wie ihr das heute so macht, mit dem Gehorsam sein. Wie lange muss man gehorsam sein? Hört das jetzt auf, wenn man 18 wird, Janine? Braucht man dann nicht mehr gehorchen? Dann ist man selbstständig? Dann entscheide ich und nicht mehr die Eltern? Muss ich mit 74 auch noch gehorchen? Und wem? Meiner Frau? Meinen Kindern? Mein Portemonnaie? Ich weiß, es gibt viele Varianten. Also Glaube und Gehorsam, sagte ich, gehören zusammen, so wie etwa siamesische Zwillinge. Und im 11. Kapitel des Hebräerbriefes wird uns sehr anschaulich erklärt, wie Glaube definiert wird. Dieser Vers 6, den ich eben noch mitgelesen habe, da geht es darum, wie wir über Gott denken. Wer zu Gott nahen will, der muss wissen, dass es ihn gibt. Und dass er denen, die ihn suchen, ihm begegnen, ein Belohner sein will. Ja, was erwarten wir als Lohn von Gott? Werden wir belohnt für unser Reden oder für unser Tun? Und was ist Lohn? Positiven Lohn nehmen wir gern, aber wenn wir im Römerbrief lesen, dass die Sünde, der Tod, der Lohn der Sünde ist, also gibt es auch sowas wie einen negativen Lohn? Welche Vorstellung haben wir, wenn wir Gott nahen? Also wir werden belohnt, nicht für unser Reden, sondern für unser Tun. In Matthäus 21, 28 und folgend heißt es, da sagt der Jesus einmal: Was dünkt euch aber? Ein Mensch hatte zwei Söhne und er trat hinzu zum ersten und sprach: Mein Sohn, geh heute, arbeite in meinem Weinberg. Er aber antwortete und sprach: Ich will nicht. Danach aber gereute es ihn und er ging hin. Und er trat hin zu dem zweiten und sprach desgleichen, aber der antwortete und sprach: Ich gehe, Herr. Und er ging nicht. Welcher von den beiden hat den Willen des Vaters getan? Sie sagen zu ihm: Der Erste. Jesus spricht zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, dass die Zöllner und die Huren euch vorangehen in das Reich Gottes. Das ist doch oft auch unser Problem, denke ich. Ich rede nicht nur von mir. Dass wir etwas sagen und das ist nicht immer deckungsgleich mit dem, was wir tun. Und deshalb ist so ein Reden und so ein Handeln eigentlich untauglich. Ich habe mir mal drei Beispiele ausgedacht, das heißt, eins davon ist nicht ausgedacht, sondern das habe ich gelesen, was man sich so als Glaube zurecht basteln kann. Also unser Golf ist jetzt 11 Jahre alt und ich glaube einfach, der hält noch 20 Jahre ohne Unfall, ohne Reparatur, das macht er noch. Das kann ich zwar so mir vorstellen und auch sagen, das kann ich jeden Tag behaupten. Glaubt ihr, dass das wirklich funktionieren wird? Höchstens, wenn ich ihn morgen in einen Ausstellungsraum stelle, der gut geheizt und gelüftet ist und dann jede Woche den Staub abwische, dann könnte das funktionieren, aber das ist doch nicht der Sinn meines Autos. Also, weiß nicht, muss ich das jetzt übertragen auf unser Christsein? Haben wir auch so eine Vorstellung von unserem Christsein einmal und dann stellen wir es irgendwo in den Glasschrank und glauben das und behaupten das den Rest der Zeit? Also, ich denke, das ist untauglich. Das zweite Beispiel, ich habe gelesen, dass Gott gesagt hat, es soll nicht aufhören, Saat und Ernte. Ich weiß auch von ihm, dass er gesagt hat, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde gelegt wird, oder wenn es in die Erde gelegt wird, dann bringt es Frucht, mehrfach. Das ist, hat Gott so gesagt, das glaube ich. Aber wir haben zu Hause im Garten so ein Hochbeet. habe ich vor einigen Jahren mal angelegt. Das hat immer wunderbar getragen. Es ist wunderbar drauf gewachsen. Im vergangenen Jahr war außer ein paar Petersilie-Strümpels war da nichts drauf. Warum wohl? Weil wir nichts reingesät haben. Weil wir nichts gepflanzt haben. Die Gesetzmäßigkeit stimmt. Ja, Gott hat gesagt, es wird nicht aufhören, Saat und Ernte. Aber ich muss da was für tun. Sonst bewahrheitet sich so ein Satz nicht. Und das kann auch ganz in die andere Richtung gehen mit dem Glaubensbekenntnis oder mit dem Glauben. Ich habe gelesen in der IDEA, ich will das nicht vorlesen, das dauert zu lange, aber wenn Sie interessiert, der kann nachher mal gucken. Im Südosten der USA, da gibt es unter den Pfingstgemeinden öfter mal so Versammlungen mit Schlangen. Da hält der Pastor eine Giftschlange hoch und behauptet, die kann mich beißen, mir passiert nichts, ich habe im Markus gelesen und so weiter. Und dieser Pastor ist gestorben und er nicht alleine, sondern im Laufe der Zeit schon etwa 100 Personen. Weil Menschen eine Wahrheit herausnehmen aus dem Zusammenhang und dann sich das einbilden, das gilt jetzt auch für mich. Ich denke, so kann Glaube nicht funktionieren. Diese simplen Beispiele, da verstehen wir, dass dazu noch nicht viel Glauben gehört und dass das nicht der Glaube ist, über den es heute Morgen gehen soll. Ich denke, die alles entscheidende Frage ist doch, woher bekommen wir den Input für das, was wir glauben wollen und glauben sollen? Glauben, aus dem sich, der sich in Werken und ausdrückt und zu dem der Gehorsam sich entwickeln muss. Was können wir machen, damit unser Glaube in eine gute Bewegung kommt? Mein Problem ist sehr oft, dass ich etwas gehört habe, auch von Gott gehört habe oder gelesen habe. Und dann versuche ich mir das vorzustellen, wie das umgesetzt werden kann. Und da komme ich oft an meine Grenze, weil mein Verstand sich vieles nicht vorstellen kann. Und dann merke ich, dass Glaube doch wohl etwas anderes sein muss, als das, was ich verstehe. Gott hat nicht von uns erwartet, dass wir seine Gedanken verstehen. Wir haben vorhin in dem Lied und in den Bildern so verschiedene Beispiele gesehen, gehört, dass es oft anders kommt, als wir denken. Dass Gott manches Mal in einer ganz anderen Gestalt und in einer anderen Weise zu uns redet, sich uns naht. Und wir merken das nicht. Es ist gar nicht so einfach, das Reden Gottes so richtig zu hören und dann von unserem Verstand, ja, soll ich sagen, ausblenden oder müssen wir den Verstand wirklich an der Garderobe abgeben, wenn es um Glaubensfragen geht? Ich habe da mal eine interessante Entdeckung gemacht. Als der Jesus seine ersten Jünger berufen hat, hielt er ihnen so in aller Öffentlichkeit so eine Art Grundsatzrede, in der er alle wichtigen Themen des Glaubens und des gesellschaftlichen Lebens kurz und präzise formulierte. Ich spreche von der Bergpredigt, Matthäus 5 bis 7. Und jeder menschlich normal und vernünftig denkende Mensch, der müsste eigentlich zu der Erkenntnis kommen, das kann ich nicht leisten. So wie der Herr Jesus die Gebote dort auslegt, das ist nicht zu bringen. Und doch, der Jesus hat es uns vorgelebt und er sagt, ihr könnt das auch nicht, aber in Verbindung mit mir wird euch das auch möglich sein. Das Schlüsselerlebnis für den Aufbau dieser Rede in Kapitel 5, Vers 3 sagt der Jesus, bevor er diese ganze Palette aufzieht, glückselig die Armen im Geiste. Denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig die Armen im Geiste. Es ist nicht das Entscheidende, wie klug wir sind, wie gut wir gelernt haben, was wir uns alles merken konnten. Ich habe großen Respekt und freue mich über Menschen, die es weit gebracht haben, Professoren, die wirklich schlau sind. Aber ich schätze es, wenn sie in ihrem Glauben einfach geblieben sind und mir das so einfach sagen kann. Der Werner Gitt beeindruckt mich jedes Mal. So ein kluger Mann, der wirklich mit den ganz Schlauen mitreden kann. Aber wenn es um die Verkündigung des Evangeliums geht, dann kann der so schlicht und manchmal fast einfältig Dinge auf den Punkt bringen. Und Gott steht dazu und bekennt sich dazu. Wie gesagt, glückselig, die im Geiste arm sind. Und diese ganze Rede, die Bergpredigt, endet mit Kapitel 7, Vers 24. Jeder nun, der irgend diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich einen klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Also wieder mal nicht das Bekenntnis, das, was wir mit dem Mund proklamieren, sondern was wir tun, sagt er, das ist das Entscheidende. Die Priorität, die Rangfolge ist wichtig. Nicht, dass wir unbedingt dumm sein müssen, nicht, dass wir unbedingt einfältig sein müssen. Nein, wir sollen sicher danach streben, mehr Erkenntnisse und mehr Weisheit zu erlangen. Aber die Reihenfolge, die Priorität ist das Entscheidende. Ich denke, vom Abraham, das war so ein Lernender. Und wir können viel von ihm lernen, wenn wir sein Leben betrachten. Abraham ist zwar nicht der Erfinder des Glaubens, aber er wird uns in der ganzen Schrift als ein Musterbeispiel für Glauben und für Gehorsam vorgeführt. Und dabei hat der Mensch Abraham auch nicht immer alles richtig gemacht. Und ich finde das so hilfreich, dass die Bibel auch die Fehler nicht verschweigt, aber sie auch nicht ausschlachtet. Im Gegensatz zu uns Menschen oder in der heutigen Zeit, man stürzt sich ja immer darauf, wenn irgendeiner einen Fehler gemacht hat, dann wird er in der Öffentlichkeit und in der Presse zerrissen und dann wird alles aufgeleitet. Die Bibel macht das anders. Sie stellt beides nebeneinander und überlässt uns, wie wir damit umgehen. Und ich finde das so schön, dass auch im Wesentlichen die guten Sachen wie so an einer Perlenkette aufgereiht werden und wir uns daran erfreuen können und lernen können, was gut ist und das versuchen nachzuahmen. Unser Predigtext heute hat ja nur 4 Verse, in denen 3 Glaubensschritte aus dem Leben des Abrahams sehr kurz erwähnt werden. Und es gab ja viel mehr, aber wir beschränken uns auch heute Morgen mal auf diese 3 Glaubensschritte. Vers 8 haben wir gehört, durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam auszuziehen an den Ort, den er zum Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er komme. Was steht am Anfang? Der Ruf, das Reden Gottes. Abraham wurde gerufen. Bevor wir glauben und handeln können, müssen wir einen persönlichen Ruf empfangen haben oder Gottes Reden erkannt haben. Und wo und wie empfängt man diesen persönlichen Ruf, das von Gott angesprochen sein? Klar, Gott redet vielfältig und auf mancherlei Weise, heißt es in seinem Wort. Gott kann jede Gelegenheit und an jedem Ort benutzen, um zu uns zu reden. In Psalm 139, Vers 8, führe ich auf zum Himmel, so bist du da. Und bettete ich mir im Scheol, also in der Hölle, siehe, du bist da. Gott kann zu uns reden. Im Fußballstadion, im Kino, am Fernseher, auf dem Computer, überall. Aber ich bin davon überzeugt, am häufigsten redet er durch sein Wort. Und es ist gut für uns zu wissen, es gibt Umstände, die machen das Hören oder das Erleben Gottes leichter und es gibt Orte, an denen hat Gott es schwerer, zu uns zu reden. Und diese Entscheidung, den Ort zu suchen, wo die Wahrscheinlichkeit, dass Gott redet, größer ist, die liegt bei uns, bei jedem ganz persönlich. Und wo kann man das wohl am besten hören? In Römer 10, Vers 17 heißt, so kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber aus dem Wort Gottes. Und wie es beim Abraham genau gewesen ist, wissen wir nicht. Er hatte noch nicht die Bibel. Ich weiß nicht, ob er einen Prediger hatte, dem er zuhören konnte, der ihn auf die Spur gebracht hat. Aber wir hören und haben gelesen, Gott hat zu ihm gesprochen. Und es war dann nicht nur eine Idee, sondern es war ein langer Prozess, den der Abraham durchlaufen ist, in dem sich das, was er gehört hat, auch bestätigt hat. Das sieht ja so aus, als wenn der Vater Terach schon aufgebrochen ist, zwar halbherzig und dann auf halbem Weg wohl stehen geblieben ist. Beim Abraham hat sich dann diese Anweisung aufzubrechen in ein Land nochmal ganz deutlich und drastisch wiederholt. Geh aus deiner Verwandtschaft, aus deinem Vaterhaus. Er hat das dann etwas moderater umgesetzt. Wir kennen die Geschichte mit Lot. Abraham war mit 75 Jahren auch kein Jungspund mehr. Der hatte schon Lebenserfahrung. Er hat auch schon was zusammengesammelt an Viehherden. Er war kein ganz Armer mehr. Er hat auch schon was zu verspielen gehabt. Und doch machte er sich auf den Weg. Gehorsam? Was ist Gehorsam? Gehorsam ist die Umsetzung einer Anweisung. Also Abraham hört das Reden Gottes für sich persönlich und fängt an zu gehorchen. Das war mir so wichtig, dass er angefangen hat. Das ist kein einmal den Schalter umgedreht und das Licht brennt, sondern das ist ein Prozess, Schritt für Schritt. Er macht sich auf den Weg. Ob er schon alles verstanden hat, wage ich zu bezweifeln. Durch Glauben siedelte er in dem Land der Verheißung wie in einem Fremden und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er erwartete die Stadt, welche Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer oder Werkmeister Gott ist. Er siedelte im Land der Verheißung. Erkennen wir diesen langen Prozess dieses Glaubensschrittes. Wenn jemand siedelt, dann ist das nicht etwas innerhalb von Minuten, sondern über, ja, nicht nur Monate, sondern wahrscheinlich Jahre. Und so war es auch. Sein Auftritt in dem neuen Land war nicht bestimmt von selbstherrlichem Auftreten, so nach dem Motto, jetzt komme ich, der Gesegnete des Herrn, Gott hat zu mir gesprochen und ich sage euch jetzt, was Sache ist, wo es lang geht. Nein, Abraham musste viele, viele Erfahrungen machen, aber er behielt auch sein Profil. Er machte in dem neuen Land nicht auf Integration, anpassen, sondern er behielt in seinem Kopf, in seinen Gedanken diesen klaren Auftrag, diese Anweisung Gottes, in das Land zu gehen, das dir noch unbekannt ist und sich da ansässig zu machen und ich werde dir dieses Land geben. Er lebte in dieser Zeit Schritte der Ermutigung, aber auch Schritte der Bewährung und das gehört auch zur Schule Gottes. Eigenes Versagen kennenlernen, Ermutigung erleben und in Bewährung hineinwachsen. Als er ungeduldig wurde, keine Spannkraft, keinen Glauben mehr hatte, sich nach Ägypten verlaufen hat, machte er schmerzliche Erfahrungen. Aber er kehrt um, zurück an den Ort, an dem er Gottes Stimme das letzte Mal gehört hat. Das fand ich so beeindruckend. Nach all den Wirren seines Lebens, nach all den Fehlern, die er gemacht hat, die ihm dann irgendwann kamen, suchte er den Ort, wo er ganz sicher die Stimme Gottes noch gehört hat. Es ist gut, wenn wir uns sowas merken, wenn wir den Mut haben, umzukehren an den Punkt, an dem Gott das letzte Mal zu uns gesprochen hat. Und Gott wird mit den Nachkommen Abrahams das Ziel erreichen. Das wird sicher auch für uns noch spannend werden. Also Glaubensschritte können aus einzelnen Etappenzielen bestehen und darüber hinaus auch einen sehr weiten Spannungsbogen haben. Aufträge können auch an folgende Generationen weitergegeben werden. Das Endziel ist die Stadt, vollkommen vollendet, deren Baumeister Gott ist. So haben wir es gelesen. Abraham selber hat diese Stadt nicht erlebt. Auch Isaak noch nicht. Auch Jakob noch nicht. Jerusalem gab es zu der Zeit noch nicht. Und selbst das Jerusalem unter Salomo und David ist nicht die Stadt, von der Gott hier spricht. Also auch diese Überlieferung an die nächste Generation, was die Ziele Gottes, was die Verheißung Gottes anbetrifft, sind sehr wichtig. Schritt des Glaubens, Ermutigung, Bewährung. In Vers 11 heißt es dann, durch Glauben empfing er, als er mit Sarah Kraft, einen Samen zu gründen oder schwanger zu werden, und zwar über die geeignete Zeit des Alters hinaus, weil sie den für treu achtete, der die Verheißung gegeben hatte. Wenn man bei den beiden vorigen Schritten noch sich irgendwie das hätte vorstellen können, was Gott ihnen verheißen hat. Ich denke, bei dieser Situation, da muss man doch erstmal seinen Verstand unter Kontrolle bringen. Wie soll das noch funktionieren? Aber auch solche Dinge gibt es viele, bei denen die Verheißung, das Reden Gottes, die Aufforderung zum Glauben über die Grenzen unseres Vorstellungsvermögens hinausgehen. Und beim Abraham gab es viele solcher Unmöglichkeiten. Und er hat nicht alles im ersten Versuch geschafft. Er blieb ein Lernender bis zum Ende seines Lebens. Und es wird uns beides berichtet, das, was ihm gelungen ist, aber auch das, was nicht so gut war. Und es wird meistens nur das Gute kommentiert. Ich weiß nicht, ob wir uns diesen Spannungsbogen vorstellen können, mit dem Abraham leben musste. Er war ja ein Mensch aus Fleisch und Blut, genau wie wir. Manches Mal koppeln wir das ja ein bisschen ab und denken, ja, der Abraham damals, das war ein besonderer Mensch. Nein, er hat genauso empfunden wie wir. Und er hat das durchlebt, was das heißt. Die Verheißung auf der einen Seite und die Realität auf der anderen Seite. Und das ist so weit auseinander. Der Abraham hatte die Verheißung bekommen, dass seine Nachkommenschaft zahlreich sein wird wie der Sand am Meer, wie die Sterne des Himmels. Und ich kann mir das so vorstellen, wie er jeden Monat, alle 4 Wochen seine Frau ganz liebevoll angeguckt hat. Und? Hat's geklappt? Sie hat gesagt, nein, wieder nicht. Und noch ein Jahr, und noch ein Jahr. Und eines Tages sagst du, jetzt ist alles zu spät, jetzt wird gar nichts mehr. Ist nichts mehr. Ich weiß nicht, ob wir uns diese Spannung vorstellen können. Zahlreich, wie Sand am Meer, mit Sarah und nix. Ich denke, spätestens an dem Punkt kann ich das nachvollziehen. Jetzt muss man doch irgendwie die Ehre Gottes retten. Wir haben es doch schon allen erzählt, dass wir Nachkommen bekommen werden. Und jetzt das hier. Und dann überlegt man, wie kann man die Ehre Gottes retten? Wir müssen doch Gott zu Hilfe kommen, nicht? Und wenn wir lange genug überlegen, fällt uns was ein. Und dann sind wir sogar noch stolz drauf, weil wir denken, da habe ich aber eine gute Idee gehabt. Und Gott verhindert noch nicht mal alle unsere guten Ideen. Das ist manches Mal das Tragische in unserem Leben. Aber das macht er nur, um hinterher uns zu überführen, deine Idee in Ehren, aber sie war nicht gut. Sie war nicht die beste Lösung, vielleicht eine Hilfe. Gut gemeint ist zu wenig, ihm vertrauen ist besser. Abraham buchstabierte 100 Jahre. Dieser Berichtszeitraum über Abraham, der geht ja vom 75. bis zum 175. Lebensjahr. Ob er es am Ende ganz geschafft hat, das weiß ich auch nicht. Aber die Bibel stellt sein Bemühen, seine Teilerfolge sehr vorbildlich und nachahmenswert heraus. Und wir können heute schon sehr viel von dieser erfüllenden Verheißung, die Abraham und seinen Nachkommen gegeben wurden, erkennen. Und wir haben sicher Verständnis für seine menschlich gut gedachten Sonderlösungen, um den Plan Gottes nicht zu gefährden. Aber so viel wissen wir auch. Wenn es den Ismael und die 7 Söhne der Ketura im Leben Abrahams nicht gegeben hätte, hätte Israel manche Sorge weniger. Ich weiß nicht, ob uns dann in unserem Leben, wenn wir zurückschauen, auch so manche Lösung einfällt, wo wir dachten, wir müssen Gott nachhelfen. Wir halten die Spannung nicht aus. Mein Verstand sagt mir, das passt nicht zusammen. Um dann nachher festzustellen, wir hätten besser Stille gehalten. Von Abraham sollen wir lernen, er achtete den für treu, der die Verheißung gegeben hat. Treu heißt glaubwürdig, zuverlässig. Als er am Ende seines Lebens angekommen war, lesen wir von ihm, er war der Tage satt, also sein Hunger war gestillt, seine Bedürfnisse waren befriedigt. Er war glücklich. Er hatte gelernt, dass Gott alles richtig macht und sehr gut. Selbst unsere Fehler, mit denen wir ihm manchmal dazwischen kommen, nimmt er sich an, um etwas Gutes daraus zu machen. Fassen wir nochmal zusammen. Am Anfang steht das Hören auf Gott. Und daraus entwickelt sich Glauben, nicht unbedingt ein Verstehen, sondern ein fest davon überzeugt sein, Gott will und Gott kann. Und dann sind wir gefordert, diesem Glauben Ausdruck zu geben, Gestalt zu geben, ihn umzusetzen. Das ist Gehorsam. Und daraus entstehen dann die Werke, die Gott vorbereitet hat. Und das ist praktischer Glaube. Das ist dann der Segen, von dem ich am Anfang gesprochen habe. Amen.